Wort des lebendigen Gottes, Psalm 34. Ein Psalm von David, als er sich wahnsinnig stellte vor Abimelech und dieser ihn von sich trieb und er wegging. Ich will den Herrn loben alle Zeit, sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass die Elenden hören und sich freuen. Preist mit mir den Herrn, und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und errettete mich aus aller meiner Furcht. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Reiche müssen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Kommt her, ihr Kinder, höret mir zu. Ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Wer möchte gern gut leben und schöne Tage sehen? Behüte deine Zunge vor Bösen und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Lass ab vom Bösen und tu Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Das Angesicht des Herrn steht wider alle, die Böses tun, dass er ihren Namen ausrotte von der Erde. Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und errettet sie aus all ihrer Not. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die zerschlagenen Gemüts sind. Der Gerechte muss viel leiden, aber aus alledem hilft ihm der Herr. Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines zerbrochen wird. Den Gottlosen wird das Unglück töten, und die den Gerechten hassen, fallen in Schuld. Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte, und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. Wir beten. Ja, Vater, und wir danken dir, dass das in Christus auf einer wunderbaren neutestamentlichen Ebene Wahrheit und Erfüllung geworden ist in ihm. Du vergibst Sünden, du reinigst, du gibst Gnade und du gibst Heil und Rettung und Ziel und Hoffnung allen denen, die an dich glauben, die ihr Vertrauen auf dich setzen. Und wir danken dir, dass so viele hier bei uns diesen Glauben geschenkt bekommen haben, die Gnade, dich zu erkennen, dich zu sehen, dich zu lieben, mehr und mehr dir zu dienen und dir zu folgen. Und jetzt danken wir dir auch für den heutigen Abend, für unsere Bibelstunde. Wir danken dir für die Gemeinschaft, wir danken dir für dein Wirken, deine Gegenwart, dein Wort, danken dir auch für das Mahl, das wir nachher haben dürfen. Danken dir für Anatoli Urschomirski und seinen Dienst. Du hast ihn gerufen, du wirst ihn und willst ihn segnen, auch zu diesem Dienst heute Abend. Danke auch für das Werk Evangeliumsdienst für Israel. Und wir wollen in dieser bewegten Zeit auch beten für dein Volk und Land, für die Regierenden dort, die Militärführung, um Weisheit und um Führung und besonders aber auch für unsere Geschwister, auch die, die an der Front sind, im Gazastreifen oder im Wächterdienst oder im Norden unterwegs sind. Herr Jesus, du sagst und sprichst in deinem Wort, der Hüter Israels nicht schläft noch schlummert er. Und du wirst deinen Namen heilig erweisen vor aller Welt und vor allen Nationen auf deine Weise. Gelobt und gepriesen seist du. Amen.
Es tut mir ein bisschen leid, dass ich mit der Zeit gebunden ist. bin. Ich hätte so gerne mit euch über viele andere Themen reden können. Über den Krieg in der Ukraine, in Israel, über die Wunder, die Gott in beiden Ländern tut. Aber ich werde mich jetzt darauf konzentrieren. Bremsen Sie mich, wenn ich irgendwo weit abweiche von dem Thema, bitte. Rainer hat jetzt den Psalm gelesen, wir haben es gehört. Sowohl von meinen jüdischen als auch von meinen christlichen Lehrern habe ich eine der wichtigsten Regeln der Bibelauslegung gelernt. Kontext, Kontext, Kontext. Und deswegen möchte ich auf diesen Satz konzentrieren hier, aber der Kontext ist sehr wichtig. Die Worte stammen aus dem Psalm 34. Insgesamt gibt es in der Bibel 5 Bücher der Psalmen. Haben Sie das gewusst? 5 Bücher, also entsprechend der 5 Bücher der Tora, 5 Bücher Mose. In der hebräischen Bibel bilden die Psalmen eine ganz besondere Gattung. Das heißt auf Hebräisch Tehillim. Könnt ihr bitte nachsprechen? Tehillim. Ja, sehr gut. Ein wichtiges Wort. Tehillim kann man mit Preisungen oder Lobliedern oder Hymnen übersetzen. Ja? Wenn Sie verstehen möchten, was Tehillim sind überhaupt, dann denken Sie bitte in der folgenden Kategorie. Psalmen sind die Antwort des Volkes Gottes auf Gottes Handeln und Reden in der Geschichte. Das sind die Psalmen. Und wenn wir ein bisschen mehr darüber wissen wollen, dann fragen wir, was war der Sitz im Leben von den Psalmen? Wie entstanden sie überhaupt? Nach einem Sieg auf einem Schlachtfeld, beim Dankgottesdienst nach der Ernte, am Ende eine Trockenheit oder nach Erlöschen eine Seuche, beim Gedenkgottesdiensten für den Auszug aus Ägypten und bei den anderen Festen. So entstanden die Psalmen, die wir in der Bibel lesen. Und entsprechend gab es auch Siegeslieder, Pilgerlieder. Zum Beispiel kennen Sie den Hallel, großen Hallel. Sie kennen das Wort Halleluja, ja. Der Hallel, das sind die besonderen Psalmen 113 bis 118 in der Bibel. Zionslieder, Königspsalmen, Volksklagen sowie die Klagen der einzelnen Menschen. Das sind die Psalmen. Und jetzt versuchen Sie, den Psalm 34 einzuordnen. Wo gehört er hin? Nach diesen allen Gattungen, die ich jetzt erzählt habe, der Psalm 34 gehört eindeutig zum Dankliedern. David schrieb diesen Psalm zu einem ganz bestimmten Anlass. David war auf der Flucht von Saul, auf der Flucht von Saul und geriet in die Todesgefahr beim Philisterkönig Achish. Und nur weil er sich als wahnsinnig ausgab, wurde sein Leben gerettet. Seine Rettung verschrieb David nicht seiner Klugheit, sondern allein dem Schöpfer. Im Vers 3 schreibt er, allein dem Herrn will ich loben. Und in diesem Psalm lobt er Gott und dankt ihm für seine umfassende Fürsorge. David ruft auch die anderen und sagt, kommt, lobt mit mir die Größe des Herrn. Lasst uns gemeinsam seinen Namen ehren. Genauso wie Abraham. Als er auf dem Berg Moria nach der Opferung Isaak wurde nicht geopfert, ja, er spricht über den Schöpfer. Er spricht über Gott und sagt prophetisch, Adonai Ireh. Diesen Satz kann man übersetzen, Gott ist mein Fürsorger oder Gott sieht. Ja. Beschreibt auch David genauso hier verschiedene Situationen im Leben, wo Gott angreift. Zum Beispiel, Hilfe im Not. Ich betete zum Herrn und er antwortete mir und befreite mich von allen meinen Ängsten. Rettung in Gefahr. Es schrie einer zum Herrn in seinem Leid und er hörte ihn und rettete ihn von allen seinen Ängsten. Umfassende Versorgung. Selbst starke und junge Löwen werden hungrig, aber denen, die auf den Herrn vertrauen, wird es niemals an Gutem fehlen. David versichert uns, wenn wir den Vater im Himmel anrufen, anflehen, ja, dann hört er uns und er wird sein Angesicht zu uns wenden. Der Herr hört sein Volk, wenn es ihn um Hilfe anfleht und rettet es aus aller Not. Und ganz in der Mitte des Psalms steht eine Einladung. Eine Einladung zu lernen. Meine Kinder, kommt und hört mir zu, ich will euch lehren, den Herrn ernst zu nehmen. Meine Lieben, das ist ja wirklich typisch jüdisch. Lobpreis hat seinen Platz, Dank hat seinen Platz, aber wenn es um die Substanz geht, was steht in der Mitte? Die Weisung Gottes, seine Tora steht in der Mitte. Und an dieser Stelle macht David, beziehungsweise er gibt das weiter, was ihm Gott offenbart hat. Wollt ihr ein glückliches Leben führen und gute Tage erleben? Wer will das nicht, ja? Dann hütet eure Zunge von bösen Worten und verbreitet keine Lügen. Wendet euch ab vom Bösen und tut Gutes, bemüht euch mit anderen in Frieden zu leben. Das ist ja unser Vers, den wir jetzt brauchen, ja? Worum geht es in diesem Vers? In diese Lehre, in diese Weisung? Im Grunde genommen, es ist ein Lebensbalsam. Das ist nichts anderes als Lebensbalsam. Wir alle kennen das populärste hebräische Wort. Was ist das? Schnell reagieren. Shalom, genau. Und Sie wissen, Hebräisch, das ist eine sehr kompakte Sprache. Es gibt hunderte Worte, die den gleichen Wortwurzel haben. Wir machen jetzt eine Wurzelbehandlung, okay? Also, es gibt ein Wort Shalem. Und Shalem bedeutet Fülle, Ganzheit, Integrität. Zum Beispiel, wenn Sie in Israel in einer Bäckerei ein Brot kaufen, dann sagen Sie, Lechem Shalem bevakasha. Geben Sie mir das ganze Brot, nicht geschnitten. Oder es gibt eine wunderbare Aussage, Ani Shalem im Itzmi. Ich bin in Frieden mit mir. Das ist ein schöner Ausdruck, ja. Oder wir sagen auf Hebräisch auch Yatzati Beshalem. Das heißt, ich bin heil herausgekommen. Das nützen Deutsche sehr oft, ja, heil herausgekommen. Also, Shalem ist die Ganzheit, die nicht zerstört werden kann. Frieden im Herzen, Frieden in der Welt und mit Gott Gesundheit, Wohlstand. Und es gibt auch einen hebräischen Begriff Tashlum. Sehen Sie, das ist ja Shalom, das ist Leshalem, das ist Tashlum. Ja? Tashlum, gleiche Wortwurzel, ja? Das heißt Bezahlung. Und daraus können wir etwas Interessantes lernen. Shalom, Frieden, hat einen Preis. Frieden hat einen Preis. Und gleichzeitig verstehen wir, Shalom, das ist eine Belohnung. Und an dieser Stelle fragt ein Jude, eine Belohnung für wen? Eine Belohnung für die Menschen, die dem Frieden nachjagen. Also mein deutsches Lexikon ist nicht so groß. Ich habe versucht, mit diesem Wort nachjagen ein bisschen hin und her herumzudrehen. Ich verstehe, nachjagen bedeutet sich sehr anstrengen, nicht wahr? Sehr anstrengen, das heißt, der Friede kommt nicht automatisch. Der Friede kommt nicht automatisch. Jakobus, der Bruder Jesus, schreibt, die Frucht der Gerechtigkeit aber wird gesät in Frieden, Achtung, für die, die Frieden stiften. Hinter diesem Satz, besonders hinter den letzten drei Worten, steckt ein ganz, ganz Tiefe von einer Theologie von Jakobus. Wir werden jetzt nicht darauf eingehen, aber ich möchte euch einfach ermutigen, dass Sie das unter dem jüdischen Blickwinkel studieren. Kennen Sie das Lied? Ose Shalom bim Romav, Uyase Shalom Aleinu. Ein schönes, fröhliches Lied. Wissen Sie, woher stammt das? Wissen Sie, woher stammt das? Nein. Ach, Leute, das sind die Worte aus dem traurigsten jüdischen Gebet. Kaddisch. Das Gebet wird bei den Beerdigungen gesprochen, ja. Ich hätte euch jetzt 40 Minuten lang erklären können sollen, warum das bei den Beerdigungen gesprochen wird. Aber das spare ich die Zeit. Ich habe ein anderes Thema, ja. Also, woher kommt das? Der du Frieden schaffst in der Höhe. Gib deinen Frieden auch auf Erden, deinem Volk Israel und so weiter. Ja? Und diesen Gedanken, meine Lieben, diesen Gedanken hat einen Ursprung in unserer Bibel. Schauen wir, das ist das Buch Hiob. Wortwörtlich, Herrschaft und Schrecken sind bei ihm, Frieden schafft er in seinen Höhen. Shalom bim Ramav. Und hier ist wieder ein typisch jüdisches Konzept. Das ist eine Idee von der Partnerschaft Gottes mit uns, mit Menschen. Wie Gott seinen Frieden im Himmel schafft, so schaffen die gerechten Menschen den Frieden Gottes. Wo? Auf die Langensteinbacher Höhe. Nein, stimmt nicht. Auf der Erde, überall, wo sie sind. Ja? Und an dieser Stelle würde ein Jude fragen, wer war heute bei meiner Bibelstunde, was würde ein Jude fragen? Wie macht man das? Wie macht man das ganz praktisch? Wie schafft man Gottes Frieden auf Erden? Höchstwahrscheinlich, es ist nicht genug, einfach ein friedlicher Mensch zu sein. Jeschua sagt in der Bergpredigt, selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Gottes Kinder. Was fragt ein Jude an dieser Stelle? Warum Kinder Gottes? Warum Kinder Gottes? Die Antwort ist ganz simpel, weil sie auf Erden das tun, was? Dass Gott den Himmel macht. Ja, sehr, sehr gut. Ja, sie werden nicht heute einschlafen. Das ist sehr gut. Ja. Also, weil sie auf den Erden das tut, was Gott im Himmel tut. Und hier steht, ich habe euch einfach griechische Übersetzung hier geschrieben, weil sie alle wunderbar Griechisch können. Ja, so wie ich wahrscheinlich. Eurenopois steht hier geschrieben. Und dieses Wort ist hochinteressant. Wissen Sie warum? Der hat zwei Bedeutungen, die gleichmäßig sind. Die erste Bedeutung ist Friedensstifter, so wie es im Vers steht. Die zweite Bedeutung aber, es ist eine Person. Es ist ein Friedenspriester in frührömische Religion. Und das ist ja hochinteressant, wie seine Aufgabe war. Wenn Feinde ein römisches Dorf oder eine Stadt überfielen, dann ging dieser Friedenspriester zu der Grenze der Stadt und warf einer im Blut getränkten Spieß auf das feindliche Territorium. Ohne Worte. Und das bedeutete Folgendes. Wenn ihr keine Buße tut, dann werden wir mit Gewalt, Achtung, die Gerechtigkeit wiederherstellen. Die Gerechtigkeit wiederherstellen. Und dahinter steht eine Idee. Shalom, Frieden, kann nur durch Gerechtigkeit erlangt werden. Ohne Gerechtigkeit, es ist ein falscher Frieden. Der Welt, die Welt ohne Gerechtigkeit ist keine Welt des Friedens. Und der die Friedensstifter, die sich nur darum bemühen, dass kein Konflikt ausbricht, sie sind in Wirklichkeit keine Friedensstifter. Die Antwort haben wir bei Prophet Jesaja. Jesaja schreibt, Kapitel 32, Vers 17, um der Gerechtigkeit Frucht wird Shalom, wird Friede sein, und der Ertrag der Gerechtigkeit wird Ruhe und Sicherheit sein auf ewig. Ich werde euch heute viele Zitate zeigen und nicht nur aus der Bibel. Wir müssen ein bisschen, wenn Sie schon einen Juden vorne haben, dann müssen Sie ein bisschen jüdische Tradition kennenlernen. Es gibt im Talmud ein ganz wichtiges Buch und das heißt Pirkei Avot, Sprüche der Väter. Dort steht geschrieben, Marbe Tzedaka, Marbe Shalom. Das heißt, mehr Tzedaka. Kennen Sie das Wort Tzedaka? Tzedaka bedeutet Gerechtigkeit. Ja? Tzadik ist ein Gerechter. Jesus im jüdischen Verständnis ist ein Tzadik. Mehr Tzedaka, mehr Frieden. Gott verheißt Israel der Bund des Friedens. So lesen wir bei dem Prophet Hesekiel 37, Vers 26. Ich will auch einen Bund des Friedens mit ihnen schließen. Also, Zwischenergebnis. Wir müssen im Hinterkopf behalten. Die gerechten Menschen, sie streben nach Shalom. Sie stiften Shalom und sie werden auch mit Shalom belohnt. Ein Zitat aus der jüdischen Tradition, aus dem Talmud. Das sind die Dinge, von denen der Mensch die Früchte in dieser Welt genießt und das Kapital bleibt ihm für die kommende Welt erhalten. Ehrerbietung gegen Vater und Mutter, Liebeswerke, auf Hebräisch heißt es Gmilut Chassidim, das sind die Werke, die Paulus in Epheserbrief erwähnt, ja, Werke der Gerechtigkeit. Und, Achtung, Friedensstiftung zwischen einem Menschen und seinem Nächsten. Hochinteressant. Und jetzt möchte ich euch gerne an dieser Stelle ein Beispiel für einen falschen Frieden geben. Den gibt es auch. Einen falschen Frieden. Der Frieden, der die Gerechtigkeit ausblendet. Vor einigen Jahren trafen sich 48 muslimische und katholische Theologen in Rom zur Diskussion eines Dokuments, das von 138 muslimischen Gelehrten entworfen wurde. Das Dokument mit dem Titel »Ein gemeinsames Wort zwischen uns und euch«. Dieses Dokument gilt als Versuch für eine gemeinsame Basis zwischen den beiden Religionen, Achtung, mit welchem Zweck? Um den Frieden in der Welt zu schaffen, um den Frieden in die Welt zu bringen. Das war vor 7. Oktober letztes Jahres, deswegen diesen Versuch wurde sehr, sehr ernst unter Christen angenommen. Dieser Vorschlag gründet sich auf einem Vers aus dem Koran. Der Vers klingt so, sagt, ihr Menschen der Schrift, kommt zu einem gemeinsamen Wort zwischen uns und euch. 4 christliche Gelehrte aus der Yale-Universität schrieben eine positive Antwort zu diesem Aufruf und Achtung, 300 bekannteste christliche Leiter aus der ganzen Welt haben sie bereits unterschrieben. Wir wissen nicht, ob diese Christen aus reiner Naivität oder Täuschung heraus die Bedeutung des restlichen Verses aus dem Koran missverstehen. Wahrscheinlich haben sie das nie gelesen, ja? Und das klingt folgendermaßen, ich zitiere von Anfang an. Sagt ihr Menschen der Schrift, kommt zu einem gemeinsamen Wort zwischen uns und euch, dass wir Allah alleine dienen und keinen ihm gleichstellen. und dass wir nicht uns selbst anstatt Allah zu Herren machen. Wenn Sie einen Koran zu Hause haben, prüfen Sie das, die Sure 3, Vers 64. Nur ein Blinder kann nicht sehen, dass dieser Aufruf die Identität unseres Gottes verleugnet. Andererseits, und das ist meine These jetzt, der Friede hat etwas mit unserer Identität zu tun. Identität ist sehr wichtig. Zum Beispiel die Nationalsozialisten waren bemüht, die Juden nicht nur zu ermorden, sondern auch ihre Identität, ihr Andenken, ihre Kultur und ihre Erbe auszulöschen. Worauf gründen wir unsere Identität? Und wie wirkt sich das auf Frieden und Versöhnung unter den Menschen? Ich habe eine wunderbare Weisung gefunden in der Schrift. Steht in den Sprüchen, Kapitel 16, Vers 7. Wenn der Herr mit deinem Tun, ich möchte es betonen, meine Liebe, Tun, das ist ja nicht typisch für viele Christen. Da steht nicht geschrieben, wenn der Herr mit deinem Gebet, wenn der Herr mit deinem Glaubensbekenntnis, auch wenn der Herr mit deiner Gebetshaltung einverstanden ist. Nein, hier steht Tun und das ist das biblische Judentum ist eine Tunreligion. Also, wenn der Herr mit deinem Tun einverstanden ist, dann macht er sogar deine Feinde bereit, mit dir Frieden zu schließen. Das heißt, die Schrift sagt uns klar, dass Versöhnung und Beziehung zwischen Menschen mit dem Wandeln vor Gott zu tun haben. Und den Begriff Wandeln muss ich euch jetzt erklären, durch die jüdische Brille. Was heißt vor Gott wandeln? Es gibt ein hebräisches Verb, ein wunderbares Wort, das heißt lalechet. Lalechet bedeutet im modernen Hebräisch einfach gehen. Und daraus gibt es ein Substantiv, das heißt halacha. Können wir nachsprechen? Halacha. Halacha bedeutet Fachbegriff für die Regeln, Gebote, die das Leben innerhalb einer gläubigen Gemeinschaft bestimmen. Und das ist ein Gegenteil zum intellektuellen abendländischen Christentum, das auf Dogmen gebaut ist. Der Begriff Wandeln, Halacha, steht über 200 Mal in der deutschen Ausgabe des Alten Testaments und auch vielmal im Neuen Testament mit den griechischen Begriffen. Das bekannteste Beispiel kommt mir jetzt aus der Bibel: und Noah wandelte mit Gott. Was heißt das? Heißt das, dass Noah mit Gott auf einem Touristikpfad wandelte? Nein, natürlich nicht. Das bedeutet, dass Noah seine Beziehungen, sein Glaube, sein Verhältnis mit Gott in einem bestimmten Lebensstil zum Ausdruck gebracht hat. Mit anderen Worten, mit Hebräisch würde ich sagen, er lebte nach einer Halacha. Manchmal wird Halacha als Weg übersetzt. Es ist kein Zufall, dass Jeschua sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Seine ersten Nachfolger haben sich genannt, nicht Christen. Christen kamen erst in Antiochien. Sie wurden da so genannt von den anderen Leuten. Sie haben sich genannt Anashim Baderech, Menschen auf dem Weg. Das heißt, das bedeutete, dass ihr Wandeln, Lalechet, mit bestimmten Werken verbunden wurde. Auf einem Weg bleibt man nicht stehen. Man geht. Das heißt, man lebt nach einem bestimmten Lebensstandard und tut bestimmte Werke. Haben Sie bitte keine Angst von der Werkgerechtigkeit. Werkgerechtigkeit gibt es in der Bibel nicht. Das ist ein christliches Hirngespinst. Es gibt keine Werkgerechtigkeit. Das haben manche Leute geschafft, uns von dem richtigen biblischen Weg wegzubringen. Ja. Okay, leider haben wir Christen in Europa verlernt, dass der Glaube ohne Werke, helfen Sie mir, Jakobus. Und jetzt kommen wir zurück zum Frieden. Wir müssen das alles zusammenbringen. Jesus sagt im Johannes 14, Vers 27, zum Abschied gebe ich euch den Frieden. Meinen Frieden, nicht den Frieden, der die Welt gibt. Jetzt sage ich euch einen Satz. Bitte, wenn Sie alles vergessen, was ich euch heute hier gesagt habe, es ist total in Ordnung. Bitte diesen Satz behalten. Ohne eine tiefe innere Verbundenheit mit Jesus ist jeder Gedanke über den Frieden unrealistisch. Haben Sie das kapiert? Ich könnte hier Amen sagen, aber ich sage noch ein paar Worte dazu. Ja? Ich bin mir bewusst, wenn wir mit einer solchen Botschaft in die Welt gehen, dann müssen wir selbstverständlich mit der Frage rechnen, wenn Jesus der Messias ist, wenn er Christus ist, wo bleibt die Weltfriede? Haben Sie so ein Argument gehört? Ich habe das mehrmals gehört von den Leuten. Ja? Ich habe als Jude meinen Frieden vor 30 Jahren mit Gott durch Jesus, den Messias, gemacht. Was ist Frieden? Unser hellenistischer Verstand ist geprägt von einer Definition, dass Frieden eine Abwesenheit von Krieg ist. Nicht so in einem biblisch-jüdischen Kontext. Shalom Gottes heißt Ruhe, Sicherheit, Wohlergehen, Zufriedenheit, Gesundheit, Integrität. Das ist ja alles gepackt in diesem wunderbaren Wort Shalom. Und das Neue Testament, der zeigt uns, dass Frieden vor allem die Wiederherstellung der Beziehungen mit Gott ist. Die wurden zerstört durch die Sünde. Und durch Jesus, durch seinen Tod und seine Auferstehung, werden diese Beziehungen wiederhergestellt. Aus jüdischer Sicht ist Frieden das Ergebnis von Gehorsam gegenüber Gott. Shalom, Frieden, macht keinen selbstzufriedenen, falschen Frieden, der das Leiden ignoriert, sondern einen von Mitgefühl getragenen Frieden, der sich danach sehnt, dass Gottes Shalom mit meinen Mitmenschen ist und der Werke tut, die diesen Frieden herbeiführen. Ich möchte zum Schluss mit euch einen Blick in die Zukunft werfen. Ich habe ein wunderbares prophetisches Wort gefunden beim Propheten Micha, Kapitel 5, Vers 1 und 3 bis 4. Das ist eine ganz bekannte Prophetie. Micha schreibt, und du Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den tausenden Juda, aus dir soll mir kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Er aber wird auftreten und sie weiden in der Kraft des Herrn und in der Hohe des Namens des Herrn seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn er wird zur selber Zeit herrlich werden bis an die Enden der Erde. Und jetzt kommt einer der wichtigsten Sätze. Und er wird der Friede sein. Hu Shlomeinu, er ist unser Friede. Yeshua, Jesus, ist der Friede in einer Person. Wenn Sie wollen, eine personifizierte Friede. Natürlich kommt die endgültige Friede in der Zukunft. Wenn Jesus zurückkommt, dann wird jede Feindseligkeit ein Ende finden. Die Frage ist die, und sie ist existenziell wichtig für uns, wo manifestiert sich der Friede in der Zwischenzeit zwischen seinem ersten und zweiten Kommen? Das ist ja witzig mit euch. Wissen Sie, ich habe vor kurzem in einer Schule 1,5 Stunden mit 4 Klässlern eine Bibelarbeit gemacht. Und ich habe diese Bibelarbeit so sorgfältig vorbereitet. Einzige, was ich nicht berücksichtigt habe, die Kinder, sie wissen nicht, was bedeuten rhetorische Fragen. Und als ich meine Frage gestellt habe und war schon bereit, diese Frage selbst zu beantworten, da kamen die 20 Hände hoch von den Kindern. Also mein ganzes Konzept wurde ruiniert. Ja. Ich versuche das zu wiederholen, wenn Sie meinen Witz verstanden haben. Wo manifestiert sich der Friede in der Zwischenzeit? In der Gemeinde. In der Gemeinde, im Leben seiner Nachfolger. Viele Menschen, das ist ja meine persönliche Erfahrung, viele Menschen haben Angst, wenn sie ihr Leben Jesus ausliefern, dann verlieren sie ihre eigene Identität. Was passiert mit unserer Identität, wenn wir unser Leben Jesus aufgeben, wenn sie unsere Herzen für Jesus öffnen? Ein wunderbares Wort, Philipper 4, Vers 7. Und der Shalom Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken. Was sind das, unsere Herzen und Gedanken? Das ist ja unsere Identität. Es wird unsere Herzen, Wissen und Gedanken in der Gemeinschaft mit Christus Jesus bewahren. In unserem irdischen Leben bleiben wir immer Deutsche, Juden, Araber, Ukrainer, aber in Jesus haben wir die höchste geistliche Identität, die es überhaupt geben kann. All denen, Johannes 1,12, all denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht. Und jetzt kommt ein wunderbares hebräischer Begriff, Bnei Elohim, Kinder Gottes, ja, Söhne Gottes, Kinder Gottes zu werden. Das ist ein sehr wichtiger Begriff, das kann uns keiner nehmen. Das ist ja unsere Identität in ihm. Und der Paulus ist gleich auf dieser Linie. Der schreibt in Epheser 2,14, denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat. Habe ich noch 7 Minuten Zeit, Rainer? Ah, wunderbar. Wissen Sie, ich habe einmal in einer evangelischen Landeskirche über dieses Wort gepredigt. Und dann war es so lustig, dann kam einer der Ältesten nach vorne und hat gesagt, ich gehe davon aus, dass die meisten von euch wissen, was beide bedeuten. Stimmt? Was heißt das? Also Juden und Nicht-Juden, ja, in Jesus sind wir auf eine Augenhöhe, er hat uns zusammengebracht, ja. Und der Älteste kam nach vorne und hat gesagt, Anatoli, vielen Dank, dass du uns aufgeklärt hast. Wir haben immer gedacht, beide, das ist der Pfarrer und Gemeindevorstand. Ja, genau. Das war echt lustig. Gut, er hat Spaß gemacht natürlich, ja. Ich möchte euch gerne ein Beispiel für Frieden in Israel geben. Diese Bilder stammen vor 10 Jahren. Das sind keine jetzt normale Bilder aus unserer Zeit. Und ich weiß nicht, ob ich diesen Beispiel nach dem 7. Oktober hier eingeführt hätte, aber ich bringe es euch trotzdem. Der Mann, der mich zum Glauben gebracht hat, ist ein Jude. Und er ist auch ein Israeli. Mein Bruder und Freund Eckhard Meyer, der jetzt in der zweiten Reihe sitzt, der kennt ihn persönlich. Das ist der einzige Person in Deutschland, den ihn persönlich kennt, diesen Mann. Und der weiß, dass ich die Wahrheit jetzt spreche. Ja. Dieser Mann, er heißt Albert, er diente in der israelischen Armee, als die Israelis noch die Kontrolle über die Gazastreifen hatten. Seine Truppe musste nachts einen gefährlichen Auftrag in Gaza erfüllen. Sie schlichen durch die enge Gässchen von Gaza und jede Sekunde, das war ein echt gefährlicher Auftrag, konnte ein Terrorist auf sie schießen. Und dann kamen sie an einem Hof vorbei und plötzlich kommt ein Geräusch. Der Bus ist eingesprungen, ein Motor in einem Minibus. Sie sahen einen Bus in diesem Hof und der Motor lief und alle Soldaten waren schon mit den Waffen bereit. Und dann sagte einer, der Albert muss das überprüfen. Er hat einen großen Glauben. Also sie wussten, dass der Albert an Jesus glaubt. Ja? Albert kommt zu diesem Bus und in diesem Moment steigt ein Mann aus diesem Bus mit zwei großen Taschen und geht in das Haus. Albert sagt, halt, hält seinen Kalaschnikow. Was machst du hier jetzt mitten in der Nacht? Und der Mann ganz, ganz ruhig. Ich bin ein Pastor von einer arabisch-christlichen Untergrundgemeinde in Gaza. Ich habe die Neue Testamente auf Arabisch in Gaza eingeschleppt und ich muss sie nachts ins Haus rüberbringen, sonst werden sie weggemacht von den anderen Leuten. Ja? Deswegen muss ich das ins Haus bringen. Aber der Albert ist ein israelischer Soldat. Der kann nicht einfach so glauben, was ihm ein Palästinenser sagt. Und dann hält er seine Waffe auf ihn und dann fragt er ihn, glaubst du wirklich, dass Jesus der Herr ist? Der Palästinenser guckt ihn so an, der hat noch nie von einem israelischen Soldaten mitten in der Nacht so eine Frage in Gaza gehört. Und dann sagt er, natürlich glaube ich das. Und dann sagt Albert, das war eine Prüffrage, ja, der sagt ihm, glaubst du, dass du wirklich durch den Glauben an seinen Tod und Auferstehung gerettet bist? Du bist eine neue Person, du bist ein lebendiger, gläubiger Mensch. Und der Mann sagt, ja, selbstverständlich. Und dann stellt Albert seine Waffe an die Seite, umarmt den Mann und sagt, wie schön ist es, dich, Bruder, hier in Gaza zu treffen. Und sie umarmten sich. Und die ganze israelische Truppe war schockiert. Sie haben noch nie in ihrem Leben nicht nur davon geträumt, aber in keinem Albtraum haben sie das gesehen, ja, dass ein israelischer Soldat mitten in der Nacht einen Palästinenser im Gaza umarmt. Geben Sie zu, das ist mehr als ein ungewöhnliches Bild. Und wenn Sie mich fragen, ob es eine Lösung gibt für Konflikt im Nahen Osten, ich könnte natürlich viel über die Politik reden. Ich verstehe gar nichts in der Politik. Deswegen, aber Sie wissen, jeder Jude ist ein Experte in der Politik. Ja, ja, aber ich möchte gerne einfach das zusammenbringen, was ich euch in den letzten 5 Minuten erzählt habe. Die Liebe Jesu, die Vergebung, die wir in seinem Tod und seiner Auferstehung erfahren und die Versöhnung mit unserem himmlischen Vater, treibt uns dazu, den Frieden mit anderen Menschen zu suchen, ihn nachzujagen. Ich möchte mit uns beten. Avinu Shebashamayim, unser Vater im Himmel, Todah Rabba, einen großen Dank möchte ich dir sagen dafür, dass du uns dein wertvolles Wort anvertraut hast. Danke, dass wir daraus lernen können. Danke, dass du aus beiden eins gemacht hast und dass wir heute das auch in Realität erleben dürfen. Herr, wir möchten dich bitten, wenn es auch unrealistisch klingt, schenke den Frieden. Schenke den Frieden in die Herzen von den Menschen. Schenke, dass dein Sohn Yeshua überall an den Konfliktstellen bezeugt wird. Herr, ich bitte dich nicht nur für die Ukraine und Israel, für die Länder, die offene Konflikte sind. Ich bitte dich vor allem für uns, für jeden Einzelnen von uns, von unseren Familien, für unsere Umwelt, Umkreis, von unserem Bekanntenkreis, wo die Menschen keinen Frieden haben. Schenke, dass wir das weitergeben können, dass wir das weitertragen können, das, was du uns anvertraut hast. Dein Name sei gelobt und gepriesen. Amen.